Hallo und willkommen zur 25. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Hier ist Tini. Ich podcaste wie immer aus Kiel für euch. Heute ist der 2. April 2014 und ich richte gerade mal wieder mein Mikro irgendwie aus. Sorry. Irgendwie hatte ich gedacht, ich hätte das alles schon. Ja, aber ihr kennt das ja langsam, dass ich mich immer erstmal so ein bisschen einrichten muss. Es ist kurz vor 8, also irgendwie 20 vor 8 und ein wunderbarer Frühlingstag geht zu Ende und ich habe Urlaub. Deswegen bin ich momentan so ein bisschen maximal entspannt. Natürlich wie immer irgendwie ein bisschen müde. Kind 1 wachte heute um 5 auf. Hat dann beschlossen, nicht weiter zu schlafen. Aber mein Mann war so nett und hat mich heute bis um 8:30 dann weiter schlafen lassen, nachdem sie dann eine Stunde bei uns wach lag. Aber irgendwie, ja, ich glaube, das ist Frühjahrsmüdigkeit. Morgen darf er dann ausschlafen. Wir haben da eigentlich eine ganz gute Regelung, dass wir uns auch gegenseitig immer mal ausschlafen lassen, wenn wir frei haben. Damit wir auch den doch so latent vorhandenen Schlafmangel irgendwie ausgleichen können. Obwohl, ich muss ja sagen, die Mädels sind ja nun vor knapp 4 Wochen operiert worden und war nicht schön. Ich gebe es zu. Also der Tag war echt für ein Popo. Aber dafür geht es den Kindern jetzt deutlich besser. Also sie sind zwar immer noch wieder erkältet, klar. Aber wir hatten seitdem keinen so starken Husten mehr, dass die Kinder sich nachts erbrechen mussten vor Husten. Keine Mittelohrentzündung, kein Fieber über 38 Grad. Und großer Bonus, die beiden schlafen viel, viel mehr durch als vorher. Also vorher hatten wir dann mal so, wenn wir 1 oder 2 Nächte in 10 Tagen durchschlafen durften, waren wir schon echt dankbar. Einer von beiden wurde immer wach und ist meistens dann Durst oder schlecht geträumt. Aber ich habe das Gefühl, es war wahrscheinlich, weil die beiden sehr viel durch den Mund geatmet haben und dadurch einen trockenen Hals hatten, dass sie dadurch verstärkt aufgewacht sind. Und seit das nicht mehr ist, hatten wir sogar schon mal eine Woche, wo sie 6 von 7 Tagen durchgeschlafen haben. Und ihr glaubt gar nicht, was das für ein wunderbares Gefühl ist, durchzuschlafen. Wir haben ja einen relativ festen Rhythmus. Ich kann nicht nach 10 ins Bett gehen, weil ich morgens um 5:30 aufstehe in der Woche. Und damit ich dann halbwegs genügend Schlaf kriege, ist 10 so das Späteste, was hier angesagt ist. Ansonsten brauche ich dann auch mal 1-2 Wochen, um den Schlafmangel aufzuholen. Aber jetzt, wo die Mädels besser schlafen, wird es wirklich Schlafen wieder zum Entspannungserlebnis. Hat ja auch nur 3, 3/4 Jahr gedauert. Die Mädels werden im Juli ja schon 4. Ja, aber genug davon. Ich wollte erstmal sagen, was es heute gibt. Ich habe heute ein bisschen Housekeeping. Dann habe ich was zum Thema Stricken, was zum Thema Nähen. Und wirklich nicht was zum Thema Spinnen. Ich gebe ein kleines Update zur 2014-14-Punkte-Aktion. Die wir in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe bei Reverie haben. Dann ein bisschen was zum State of the Stash. Dann ein ganz bisschen aus der Hexenküche. Und dann wollte ich noch ein bisschen was abschließend über Thinking Pictures, das Buch von Temple Grandin, erzählen. Das hatte ich ja letzte Woche angekündigt. Ich habe mir dazu nichts aufgeschrieben. Ich mache das dann so ein bisschen aus dem Bauch raus. Aber fangen wir erstmal mit dem Housekeeping an. Ich sag wie immer vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare bei Reverie. Ich freue mich über jeden Einzelnen und ich habe gerade bei iTunes festgestellt, ich habe ja auch ein iTunes-Review schon seit 2013 und sage an dieser Stelle einen ganz lieben Dank an Kaschne, der den hinterlassen hat. Ich müsste mal mein iTunes-Passwort mal wieder raussuchen und dann euch eigentlich auch mal die anderen deutschen Podcasts alle mal bewerten und auch die amerikanischen. Ich gebe zu, ich habe auch mich bei iTunes in den USA angemeldet mit einer falschen Adresse, damit ich da auch mal Reviews hinterlassen kann, weil das kann ich. Ich kann zwar für die amerikanischen Podcasts hier Reviews hinterlassen, aber die können die nicht lesen. Und ich interessiere mich natürlich auch dafür, was die Amerikaner über meinen englischen Podcast sagen. Und das ging dann halt nur über den Zwischenschritt einer falschen Adresse in den USA. Ich kaufe hier über die ID dann nichts und ich denke, das ist okay. Dann möchte ich mich hier auch nochmal bei Steffi die bei Reverie unter dem Namen Emils Haus zu finden ist, bedanken für die Utopres. Steffi hat mir 10 Utopres geschenkt, weil sie die nicht mehr benötigt, weil ihr Sohn nicht so gerne selbstgenähte Sachen trägt. Und meine Kinder lieben diese Zeitschriften. Also sie verbringen wirklich Stunden damit, davor zu sitzen und zu beschließen, was sie alles davon anziehen wollen. So schnell kann ich gar nicht nähen. Aber sie kommen sehr gut an. Da sind super tolle Muster drin. Ich habe auch schon 7, 8, 9, 10 auf meiner mentalen Nachnähliste. Ich bräuchte nur deutlich mehr Zeit und mehr Energie. Und Steffi hat mir auch Garn geschickt, 2 Stränge auf eines dänischen Garns. Das heißt irgendwie Mayflower, Nanotechnologie. Also irgendwie mit Nanotechnologie. Das wird nicht weiter ausgeführt, was das ist. Aber mehr zu dem Garn hört ihr nachher beim Thema Stricken. Ich sage aber, wie gesagt, nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich finde das super überwältigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich total von den Socken gehauen und so eine Großzügigkeit, ja, konnte ich mir kaum vorstellen. Also bin immer noch total geflasht, wenn ich daran zurückdenke und muss auch immer noch lächeln. Und ja, das war's fürs Housekeeping. Ich denke mal, ich komme jetzt wahrscheinlich wieder so in diesen 4-Wochen-Rhythmus wieder rein. Also das klappt ganz gut. Kids sind ja momentan ganz, ganz fit. Und dann fangen wir mal an mit dem Thema. Also zuerst zum Stricken. Wie in der letzten Folge ja auch schon erwähnt, bin ich jetzt wirklich angefangen, das alte oder, wie sagt man das, so Retro-Muster? Also auf Englisch würde man Vintage sagen. Ich stricke das Muster It Cannot Fail to Please von Susan Crawford und Jane Waller aus dem Buch A Stitch in Time Volume 1. Das ist, wie ja letzte Folge erwähnt, ein Buch, das Strickmuster aus den 1920ern bis 50ern wieder aufgelegt hat. Und ich nutzte dafür ein Garn, das habe ich, ich denke 2012, kann auch 2011 gewesen sein, in der Kieler Wollwerkstatt gekauft und da war kein Label drum. Also ich habe leider keine Angabe, was es ist. Dörte, die Besitzerin von der Kieler Wollwerkstatt, meinte, es wäre eine Wolle-Bambus-Mischung. Und ich würde mal sagen, Sportweight, also 4- bis 6-fach Sockengarn. Keine Ahnung, wie dick das ist. Es ist relativ dünn. Ich verstricke das Ganze mit 2,5 Nadeln nach dem Muster, was ich mir ja gechartet hatte. Und das klappt super gut. Ich mache erstaunlicherweise Fortschritte. Also die, ich glaube, 32, 34 Runden, eins rechts, eins links Muster fürs Bündchen waren der Horror. Also da war ich wieder so weit, dass ich überlegt hatte, mir die Nadel in die Augen zu stechen. Ja, ich frage mich immer noch, wie ich diesen ganzen Rippenpulli gestrickt hatte auf 2 mm Nadel. Ja, aber jetzt, wo ich das Muster stricke, geht das erstaunlicherweise sehr schnell. Und das Muster lässt sich, habe ich mir auch schon gemerkt. Ich brauch den Chart jetzt gar nicht mehr. Das brauchte ich dann am Anfang eher. Und mittlerweile weiß ich genau, okay, wenn das so aussieht, musst du 3 rechts stricken, dann 3 links zusammen, dann wieder 3 rechts. Und da komme ich so richtig gut in den Rhythmus rein. Eine Runde hat ja 250 plus Maschen. Also ich weiß nicht mehr genau, wie viele das waren. Da schaffe ich abends nicht so viel von 6 Reihen. Dann nur 6 Runden, dann bin ich schon ganz gut dabei. Aber wir waren Montag in Hamburg. Hinweis. Also wenn ihr mal in Hamburg seid, wir waren im Tom Taylor Outlet in der Garstädter Straße, war super. Also gerade für die Kinder, die haben da die Musterhalle drinne und wir hatten das Glück, dass die Muster für die Kinder in 104, 110 und 152 gemacht werden und 104, 110 passt unseren ganz wunderbar. Und für Frauen gibt es da auch ganz viel, aber nur in den Größen M und S. Und Hosen, ich glaube bis Größe 38 hoch, dafür fangen die bei 27 an. Also wenn ihr sehr schlank seid, unbedingt hin. Echt günstig, ich glaube Jeans 15 Euro oder so. Und ich habe mir einen Bläser gekauft, so ein bisschen Trenchcoat-mäßig. Also eine Bläserjacke. Es ist mehr so eine Sommerjacke und die hat mich dann auch nur lockere 30 € gekostet. Dafür kann ich das dann auch nicht selber nähen. Und Heiko hat dann vorne im Outletladen zugeschlagen und hat da ganz, ganz gute Sachen gekriegt. Und es gab auch noch extra Prozente im März. Ich gehe ja nicht gerne einkaufen. Also ich weiß nicht, wie ihr das habt. Also ich bin eher so der Typ, ich bestelle mir dann Sachen und probiere die in Ruhe zu Hause an, aber irgendwo hin und dann ausziehen, wieder anziehen und nee, nicht so. Also in den USA waren wir in einigen Outlets. Das war ziemlich cool, muss ich sagen. Da bin ich dann reingegangen in die Umkleidekabine und wir waren dann natürlich in der Woche und vormittags da. Da war dann auch nicht so viel los. Und da kam die Verkäuferin wirklich und so, zeigen Sie mal, nee, wissen Sie, die Jeansform, die ist nicht so gut für Sie. Ich hole mal eine andere. Und dann schleppte die wirklich so 10, 12 verschiedene Jeans an. Und da habe ich wirklich auch richtig gute Sachen gekriegt. Die haben scheinbar dadurch, dass die Bevölkerung in den USA ja sich aus vielen verschiedenen Herkunftsländern zusammensetzt, haben die auch Hosen für Frauen mit mehr Oberschenkel. Und die passen mir dann auch besser. Das war wirklich cool. Da bin ich auch gerne einkaufen gegangen, aber so. Nee, hier in den Laden und nee, dann passt die Hose nicht und ich werde auch gerne beraten. Das ist in Kiel nicht so oft. Ich weiß, wo ich das nächste Mal hingehe zum Hosen kaufen, weil mein Mann da recht gut beraten wurde. Aber ich brauche jetzt auch erstmal keine Jeans und ja, ein Laden, so wie das Outlet war super. Naja, zurück zum Thema. Also Stunde hin, Stunde zurück im Auto, das hat echt ganz gut was gebracht und ich bin jetzt beim dritten Mustersatz. Habe ich das schon aufgeschrieben? Nee, damit ich das beim nächsten Mal weiß. Und eigentlich, laut Anleitung, bräuchte ich nur noch einmal den Mustersatz runterstricken. Ja, aber ich habe ja, ich bin 1,69 groß, also irgendwie Burda Standardmaß, aber ich habe irgendwie eine falsche Aufteilung. Ich habe viel mehr Torso als Bein. Also viel mehr Torso. Und deswegen habe ich mich entschlossen, statt viermal den Mustersatz, diesen dann auch gleich sechsmal zu stricken. Und dann werde ich das Ganze mal anprobieren und wenn es dann noch zu kurz ist, werde ich dann noch einen Mustersatz dran machen, weil mein One Never Tires of Ribbing, der ist mir zu kurz. Den trage ich einfach deswegen nicht, weil der einfach zu kurz ist. Ja. Das ist also mein Megaprojekt. Da werdet ihr wahrscheinlich auch die nächsten 15 Folgen noch was drüber hören. Dann habe ich eine Sache sogar fertig bekommen in der Zwischenzeit. Und zwar das Rustling Leaves Beret von Alana Dacos aus Coastal Knits. Das E-Book haben wir meine Freunde mal zum Geburtstag geschenkt. Also wir haben so drei Frauen. Wir schenken uns dann zu Weihnachten, zu Geburtstag eine Kleinigkeit. Da habe ich jetzt endlich was draus gestrickt. Und das Muster ist für so eine Mütze mit Blattmuster. Wie ja auch schon It Cannot Fail to Please ein Blattmuster hat, hat dieses Rustling Leaves Beret halt auch eins. Verbraucht nur 50 Gramm. Also 50 Gramm Wolle und Sportweight. Ich habe die Madeleine von Volbutt, also von Butinette genutzt. Und die hat lass mich gucken. 150 Meter auf 50 Gramm. Und das ist auch ungefähr das, was ich gebraucht habe. Da waren 3 Meter übrig oder so, zwei. Also minimal, fast gar nichts. Wenn ich mehr Garn gehabt hätte, dann hätte ich noch einen Mustersatz irgendwie reingebaut. Meine Schwester hat einen kleinen Kopf für die Wadimütze. Von daher passt das auch. Und ich habe sie in 4 Tagen gestrickt. Also super schnelles Projekt. Total zu empfehlen, wenn ihr mal eine Woche vor einem Geburtstag merkt, oh, ich wollte da noch was stricken. Cooles Ding. Ich hoffe, dass ich auch aus dem Coastal Knits mehr stricke, weil da sind wirklich schöne, schöne Muster drinne und gerade so der Gnarled Oak Cardigan oder ich fand auch den Wildflower Cardigan sehr schön. Das sind also ja, ich werfe jetzt hier so mit Namen um mich. Also der Gnarled Oak Cardigan ist eine Strickjacke mit oben mit Rundpasse und in der Rundpasse sind so, ist so eine Art stilisiertes Eichenblatt. Also aber nicht à la Trachtenmode, sondern eher grafisch. Ich hab's ja nicht so mit Tracht. Ich gebe das ja zu. Tracht und ich nicht so. Da bin ich sehr norddeutsch. Und aber der gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin dann, nachdem Steffi mir ja das coole Paket geschickt hat, habe ich jetzt auch gleich dran gefangen, die Socken anzuschlagen. Das ist dieses Mayflower Nanotechnologie ist ein Streifen, also ein Ringelgarn. Aber die einzelnen Ringel sind irgendwie sehr unregelmäßig. Ich habe das Gefühl, der dicke blaue, also so ein blauer und so ein lilaner, die sind irgendwie breiter als die anderen. Und die einzelnen Farbabschnitte sehen so ein bisschen aus, außer dieses Blau, wie handgefärbt. Wird total nett. Und deswegen mache ich das genau wie bei den Ringelsocken, die ich zu den Revelanic Games gestrickt habe, mache ich das genauso und mache da so eine nachträgliche Ferse rein. Und da werde ich auch wieder die Ferse aus von den Crystal Socklets von der Nitti machen. Das hatte ich ja schon bei den anderen gemacht und das wird, glaube ich, super. Und das war's auch zum Thema Stricken. Dadurch, dass der Pullover sehr, sehr viel Zeit bindet, komme ich gar nicht dafür zu so viel mehr andere Sachen zu stricken. Dafür habe ich mehr genäht. Also irgendwie, wie gesagt, dank Great British Sewing Bee bin ich voll im Nähfieber und habe gleich ein Kleid für meine Töchter gestrickt, beziehungsweise einen Trägerrock. Und das war ein Muster aus der Otobre 2005. Die Otobre habe ich damals gekauft, um ganz, ganz, ganz viel für meine Nichte zu nähen. Das hat auch irgendwie nicht geklappt. Und den Stoff, den ich gekauft verwendet habe, den habe ich 2007 gekauft, eben für jene Nichte, die damals Rosa super gut fand, im Gegensatz zu meiner Schwester. Aber als Tante hat man natürlich andere Möglichkeiten und ich habe ja auch nichts aus dem Stoff für sie genäht. Es ist so eine Art Stretch-Popeline. Also ich würde gerade sagen, Baumwolle mit irgendwie einem Stretch-Anteil mit einem Rosenmuster. Und ich habe den Stoff damals gekauft, weil eine Bekannte von mir vom Nähen hatte ein Nähgeschäft und musste das relativ spontan schließen, weil sie den Raum in ihrem Haus für ihre pflegebedürftige Mutter brauchte. Und hat also jeden Meter für einen Euro rausgehauen. Und ich habe dann irgendwie die Stoffe per Ballen gekauft. Und ich habe auch immer noch einiges an Stoffen aus dem Einkauf und habe also dann mir aus diesem Stoff letztes Jahr schon einen Rock genäht, den Annika Eiland Skirt von Maria Denmark, also oder beziehungsweise von Pattern Review und habe also jetzt diesen Trägerrock genäht, der ist total niedlich, also das ist besteht aus Vorder- und Rückenteil und also Rockteil und so ein kleines Oberteil mit Trägern dran. Und dann hat es aber so kleine Taschen mit Taschenklappen und die sind einfach nur niedlich. Und ja, ich habe also Größe 98 genäht, weil meine Freundin, die sich die Zeitschrift von mir ausgeliehen hatte, hatte das Muster in Größe 98 für ihre Tochter kopiert. Das macht das Leben natürlich noch viel einfacher, wenn man noch nicht mal mein Schnittmuster kopieren muss. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein bisschen kurz. Ich habe es zwar schon um 2 Zentimeter verlängert, dafür ist es dann auch in der Breite viel zu weit. Die früheren Otobos, ich weiß jetzt aktuell gar nicht, wie das jetzt ist, aber die sind viel, viel zu weit. War bei meiner Freundin super, weil ihre Tochter eher am oberen Ende der Gewichtsskala ist. Meine kleine Tochter, die ihr auf dem Foto seht, was ich in die Shownotes packe oder in der 14-Punkte-Gruppe bei Ravelry, beziehungsweise Podcasting auf Deutsch in dem Thread für die 14-Punkte-Aktion, der ist das viel zu weit. Die ist ja nun mit ihren 13 Kilo bei 1,3 Meter sehr dünn. Kommt nach ihrem Vater. Ja, ich habe das Kleid gestern nochmal zugeschnitten und habe jetzt nur 0,5 cm Nahtzugabe angezeichnet an die Seite. Und werde es aber mit 1,5 cm nähen, so dass ich insgesamt 4 cm weiter rausnehme. Und es wird da, glaube ich, immer noch relativ locker sein. Aber das sollte sonst passen. Ja, wenn es ein bisschen zu weit ist, geht's noch. Aber es ist halt wirklich zu weit. Und die große, bei der ist es zwar auch noch zu weit, aber nicht so schlimm. Das Foto, das ihr seht, das zeigt die Kleine. Und die hat einfach mal beschlossen, dass es viel, viel lustiger ist, auf allen Fotos zu schielen. Also nicht wundern, wenn sie so ein bisschen arg komisch aussieht. sie hatte gerade einen Clown gefrühstückt. Ich hoffe, dass ich dann ein Foto machen kann mit beiden, wenn beide Röcke fertig sind. Beide sind jetzt auch angefangen, mit mir zu nähen. Sie dürfen jetzt auf meinem Schoß sitzen, während ich nähe, und hinten das Stück Stoff festhalten. Und immer wenn eine Nadel kommt, also ich stecke die Nadeln parallel zur Kante und nicht im 45-Grad-Winkel, 90-Grad-Winkel. Ah. Auf Englisch wüsste ich das jetzt. Super, ne? Und sie dürfen dann die Nadeln rausziehen und ins Nadelkissen tun und so ein bisschen Stoff mitführen. Ich denke, ich durfte sowas früher bei meiner Oma auch. Und ihr seht ja, jetzt habe ich einen Handarbeitspodcast. Muss ich kurze Zwischengeschichte. Ich habe heute Nachmittag auf der Terrasse gesessen, das schöne Wetter genossen und gesponnen. Und erst hat die Kleine mitgesponnen und dann die Große. Und die Große war ja nun heute Morgen 5 aufgestanden und sie wurde so müde. Und irgendwann habe ich gesagt, wenn du willst, kannst du auch ruhig die Augen zumachen. Und dann ist sie beim Spinnen also eingeschlafen. Wenn das nicht die meditativen Qualitäten unterstützt, das Spinnen, dann weiß ich also nicht, was einen noch runterfahren sollte. Also sehr beruhigend. Mit dem Stoff, ja, wie gesagt, ich mache jetzt das dritte Projekt raus. Und wenn ihr mit mir bei Facebook befreundet seid, dann wisst ihr schon, also ich habe das schwarze Loch entdeckt. Das schwarze Loch des Nähens. Stephanie Pearl McPhee, die ja auch als Yarn Harlot bekannt ist, spricht ja immer vom schwarzen Loch beim Stricken. Das heißt, man strickt und strickt und strickt. Hat vorher gemessen und waren 15 cm und man strickt den ganzen Abend und wenn man wieder wisst, ist es nochmal 15 cm. Ich habe das Gefühl, bei dem Stoff, den ich jetzt gerade habe, egal was ich daraus nähe, es habe immer noch was übrig. Irgendwie, ja. Ich kann den Stoff schon fast nicht mehr sehen, aber die Mädels haben beschlossen, dass ihre Puppen, die da ja Lilly und Lotta heißen, auch Zwillinge, haben sie zu ihrem ersten Geburtstag von Oma und Opa bekommen. Die brauchen jetzt also auch nachher unbedingt noch einen Rock. Dann werde ich mal gucken, ob ich für die beiden also dann auch noch einen Rock irgendwie da draus nähe. Schauen wir mal. Sonst mache ich einen Hut. Also in einer von den Oktoberbrits von Steffi, da ist ganz, ganz süßer Hut drinne und den werde ich sonst nähen und dann hoffe ich, das war's. Ja, mehr habe ich auch irgendwie gar nicht jetzt genäht seit dem letzten Mal, ist mir aufgefallen. Aber ich war auf dem Stoffmarkt und ich wollte jetzt als Dankeschön eigentlich nur Stoffe für Steffi kaufen und ihr die hinschicken, so als Austausch für die Otobris. Hat nicht geklappt. Ich sehe Stoff und da müssen irgendwelche Dämpfe drin sein. Die steigen also mir zu Kopf und ehe ich mich versehe, habe ich 4 Tüten. Ende vom Lied war, ich habe 4 Jersey-Stoffe gekauft. Und aus irgendwelchen Gründen fand ich das auf dem Stoffmarkt eine total süße Idee, wenn ich also das gleiche Blumenmuster nur mit anderen Basisfarben für mich und die Kinder kaufe. Ja, ich ziehe meine Kinder eigentlich fast nie gleich an. Warum es jetzt super sein sollte, dass wir alle so einen ähnlichen T-Shirt haben, weiß ich nicht. Und irgendwie gefällt mir das Muster hier zu Hause auch nicht mehr so gut. Ja, ich werde es jetzt trotzdem verbrauchen. Also vielleicht muss es erstmal ein Jahr ruhen, der Stoff, so ein bisschen Ablage und dann machen wir nächstes Jahr 2015 15 Punkte oder so. Aber das ist eigentlich eine gute Überleitung. Dann kommen wir doch gleich zur 2014 14 Punkte Aktion. Also ich bin jedes Mal geflasht, wenn ich bei Ravelry reingucke und es sind wieder 3 neue Posts im fertige Objekte-Thread. Wir haben dort mittlerweile 189 Posts und ich glaube 4 oder 5. Also ich habe es gerade mal aktualisiert. Also bis Post 198 haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ich hatte mir das eigentlich auch aufschreiben wollen, aber ich habe die Zahlen nicht daneben geschrieben. 1, 2, 3. Es waren mehr als 3 vorhin. Ich glaube, es waren 4. 1, 2, 3, 4. 4 Strickerinnen haben bis jetzt die 14 Punkte erreicht. Und zwar Ellie 14, Monika Berlin, Heike 0307 und Wupperstricker. Wie geil ist das denn? Also wir haben erst April und die ersten sind schon fertig. Und Eddie hat gesagt, sie macht weiter. Monika Berlin macht auch weiter. Ich hoffe, dass der Arrest, falls er nicht weitermachen will, an der Seite steht und Cheerleader macht. Ich habe mittlerweile 10 Punkte auch schon, also ziemlich cool. Ihr könnt jederzeit einsteigen. Also wir haben ja nun erst den 2.4. und wenn ich das, wie ich das so sehe, viele haben im ersten Quartal also schon die 14 Punkte erreicht. Es ist also noch locker Zeit, nicht abhalten lassen, einfach einsteigen. Es ist, wenn man keine 14 Punkte erreicht, sondern nur 4, dann hat man auch Sachen aus dem Stash verbraucht. Das ist doch auch schon mal was. Und darum geht's ja eigentlich. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz mal Licht anmachen. So, jetzt kann ich auch wieder was sehen. Jetzt hänge ich aber auf dem Kabel. Ihr werdet das auch alles hören. Ich werde heute nicht groß editieren. Deswegen, ich habe mir das vorhin auch nochmal angehört, was ich letztes Mal gesagt habe. Hab ich immer scheinbar mich geräuspert. Das bitte ich nochmal zu entschuldigen. Ja, wo wir doch gerade über Stash reden und Anleitung so, kommen wir doch zu State of the Stash. Ich habe letzten Monat ja von Steffi 2 Knäule Garn gekriegt, also 100 Gramm Garn. Und dann habe ich im Tauschrauschforum habe ich dann auch noch meine Handkarten gegen 2 strenge Zauberglöckchen Garn getauscht, sodass ich ungefähr 1200 Meter Stash dazu bekommen habe. Aber da ich ja auch ein bisschen was gestrickt habe und an meine Freundin Sarah Jane für ihre Sockendecke noch ein paar Reste geschickt habe, habe ich insgesamt gegenüber Februar einen Zuwachs von 792,9 Meter gehabt. Gegenüber dem 31.12.2013 sind es immer noch 5,5 Meter mehr. Also ich denke mal, Ende April dürfte das hoffentlich negativ sein wieder. Und mein Stash beträgt momentan aktuell 41.711 Meter. Dabei finde ich das gar nicht so schlecht. Ich habe, ohne jetzt das Mystery Garn zu berücksichtigen, habe ich dieses Jahr 1274 Meter gestrickt. Also gar nicht schlecht, ne? Also ich finde das schon gar nicht schlecht so. Ja, gesponnen. Wie gesagt, meine Tochter ist ja heute Mittag bei mir eingeschlafen auf dem Schoß und da habe ich wie immer die Zauberwiese, Frühlingswiese von Kreativ mit Wolle gesponnen. Da bin ich jetzt beim zweiten Strang angefangen und bin da bei dem gelben. Also ich habe so einen gelben, das eine Ende ist gelb, dann kommt rot und dann kommt grün. Und gelb ist so, also die Farbe, die ich am wenigsten mag. Naja, vielleicht Senfgelb. Also Senfgelb ist, glaube ich, wirklich die Farbe, die ich am wenigsten mag. Und deswegen hat sich das auch so hingezogen. Und ich war jetzt auch so im Strickwahn. Und ich hoffe, dass ich bis zur Tour de Vlies wieder die... Oh, ich kann heute nicht reden. Dass die Spulen leer sind, dass ich die beiden... Stränge gesponnen und verzwirnt habe und ich habe auch schon eine Idee, was daraus werden soll, wenn das fertig ist, nämlich irgendwie so ein halbrundes Tuch, vielleicht so ein Citron oder so. Ja. Dann war es aber das auch schon vom Handarbeiten, also mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe ein bisschen gefärbt, ich habe für Steffi noch einen Strang, irgendwie Mystery-Faser. Ich glaube, das war irgendwas, was ich eigentlich mal zum Sockenwolle-Spinnen haben wollte. Süddeutsche Merino oder so habe ich gefärbt. Aber das war es jetzt wirklich. Ich habe ganz viel gebacken. Also kommen wir aus der Hexenküche. Ich weiß noch nicht mehr was. Also ich habe diverse Brote gebacken. Unter anderem ein Buchweizenbrot von Toskas Brotkorb, das ganz, ganz lecker geworden ist. Und aber ich habe kaum neue Brotrezepte ausprobiert. Irgendwie will ich das immer und mir fällt dann abends ein, oh, du willst noch Brot backen? Und dann nehme ich ganz oft Rezepte, von denen ich weiß, dass wir sie gerne mögen. Und das sind meistens die Rezepte von Brotdoc oder halt von Ute, von Toskas Brotkorb. Die sind einfach sehr gut. Heute habe ich mal in einer Aktion, wir verbrauchen das restliche Marzipan, was da von irgendeinem Kuchen noch im Kühlschrank lag. Das habe ich dann also verbraucht und habe Milchhörnchen mit Marzipanfüllung gemacht. Für die Babybedarfs- und Kinderkleiderbörse habe ich einen Nusszopf gebacken, aber nicht mit Hefeteig, sondern mit so einem Knetteig. Und das war ganz okay. Das war aus Freude. Freude macht Backen. Backen macht Freude. Backen macht Freude. Da komme ich auch ganz gut vorwärts. Also immer, wenn ich irgendwo eingeladen bin und ich so einen Kuchen mitbringe oder es hat jemand Geburtstag, dann nutze ich also dieses Buch. Ich frage mich, wie ich das mit den Brotrezepten machen soll. Das sind natürlich so, nehmen Sie einen Würfel Hefe und für ein Brot finde ich einen Würfel Hefe. Nee, das ist viel zu viel. Also da sind mir die Gehzeiten sind zu kurz und ich habe festgestellt, weniger Hefe, längere Gehzeiten, längere Ruhezeiten ist einfach ein viel aromatischeres Brot. Und ich nutze auch keinen Sauerteigextrakt mehr, sondern richtigen Sauerteig. Und ich bin einfach aber nicht erfahren genug, um diese Rezepte einfach umzustellen. Muss ich mal gucken. Da sind auch noch sowas drin wie Brandteigbrötchen. Und Brandteig mag ich sehr gerne in Eclairs und in Windbeuteln, aber ich kann es mir einfach als Brötchen nicht so richtig lecker vorstellen. Aber ich habe Brötchen gebacken, die sehr, sehr lecker geworden sind. Und das kam so. Ich habe in meinem Küchenschrank noch Polenta. Also ich habe, als die Kinder klein waren, so ein Buch gehabt, Kochen für Kinder und die ganze Familie oder so. Und meine Kinder mochten ja drei Viertel der Sachen, die ich selber gekocht habe, nicht, sondern wollten lieber Brei essen, also gekauften Brei, so dass ich in meinem Küchenschrank also noch diese Polenta habe. Und wir Erwachsenen mögen auch nicht so wirklich gerne Polenta. Ich suche immer noch ein Rezept mit Polenta, was uns richtig gut schmeckt. Ich habe jetzt eins gefunden, nämlich Polenta-Brötchen. Und diese Polenta-Brötchen ist natürlich wie ein Rezept vom Brotdoc, waren super lecker. Ich habe das nur nicht richtig gelesen. Denn der Witz der Sache ist, eigentlich macht man morgens, setzt man den Sauerteig an und abends ist dann sozusagen der Teil des Sauerteiges, den man braucht, versäuert. Zur gleichen Zeit morgens setzt man einen kalten Autolyseteig an, also man vermischt Wasser und Mehl. Und Salz war da, glaube ich, drin. Ich mache das jetzt auch ein bisschen aus dem Kopf. Und vermische das nur und lässt das im Schrank stehen. So, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, warum man das machen soll. Wahrscheinlich auch Aroma oder dass das Gluten aufquillt oder was weiß ich. Das müsste ich nochmal nachlesen. Ich habe ja das Brotbackbuch vom Plötzblog, also von Lutz Geißler, da steht das auch drin, aber ich habe vergessen, was das nun bewirkt. Und auf jeden Fall abends mischt man also den Teig an und lässt den ruhen und formt die Brötchen, verfrachtet die auf ein Brett, auf das man Backpapier getan hat, dann Tüte drum und ab im Kühlschrank. Und dann gehen die also über Nacht und morgens muss man nur noch den Backofen vorheizen und kann dann zum Frühstück frisch gebackene Brötchen ohne große Arbeit genießen. Ja, ich habe es natürlich anders gemacht. Ich habe also abends den Sauerteig angesetzt und den Autolyseteig und dann morgens die Brötchen geformt und abends, ich hätte das 12 Stunden gehen lassen sollen. Ich habe sie dann nach 10 Stunden oder 9 Stunden aus dem Kühlschrank genommen, eine Stunde in einer wärmeren Wohnung gehen lassen und habe sie dann nach 10 Stunden gebacken. Ach ja, man kocht auch noch Polenta und lässt sie dann abkühlen. Und die Polenta, das ist ja mit so Maisgrieß. Das bindet also irrsinnig viel Feuchtigkeit. Und der Teig ist ein bisschen schwerer dadurch. Also es sind jetzt keine fluffig-luftigen Brötchen. Naja, sie sind schon luftig, aber sie sind halt nicht so diese Pappbrötchen, wo man dann abbeißt und man hat das Gefühl, man hat auf ein Stück Wellpappe gebissen. Nee, ist ganz saftig. Lecker und es waren auch noch am nächsten Tag, also wir haben sie am nächsten Tag dann nur ganz kurz aufgebacken, die waren noch super frisch und abends waren die immer noch gut. Dadurch, dass die Polenta so viel Feuchtigkeit bindet, super. Also ich denke, dass das auch ein Rezept ist, was ich öfter mal machen werde. Ich finde diese Rezepte mit Übernachtgare einfach ideal für uns. ich stehe dann morgens auf, heiz den Ofen an, wenn die Mädels dann im Badezimmer sind, dann kann ich einfach die Brötchen da reinschmeißen und dann haben wir sonntags überhaupt keine Probleme, dass der Bäcker einfach noch nicht auf hat, wenn wir aufstehen. Früher ging das ja eigentlich auch. Aber so eingefrorene Brötchen mag ich dann auch nur so bedingt. Ja. Okay. Das war's also auch von der Esther Hexenküche. Und dann kommen wir mal zur Buchbesprechung von Temple Grandin. Wie gesagt, ich habe ja schon ganz viel über das Buch erzählt und ich habe es endlich durch und mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es total spannend zu sehen oder zu lesen, wie sie die Welt sieht und welche Erfahrungen sie gemacht hat als autistisches Kind, als autistischer Teenager und natürlich dann auch als Erwachsener. Wobei sie selber sagt, also die Teenagerzeit war für sie die allerschlimmste, weil sie ganz starke Probleme mit Angstzuständen hatte. Und man muss sich jetzt vorstellen, das war in den 60ern. Sie hat sich irrsinnig viel selbst angelesen. Sie hat da dann, glaube ich, auch so ein bisschen Richtung fotografisches Gedächtnis. Also, dass sie sich einfach solche Sachen sehr gut aneignet. Wenn sie sich auch für Sachen interessiert, dann fokussiert sie sich sehr stark drauf und setzt da ihre ganze Energie ein. Das war sehr interessant zu lesen. Es war sehr interessant zu lesen, wie andere Leute auf sie reagiert haben. Sie beschreibt auch viele Begegnungen mit anderen Menschen, die autistisch sind und aus deren Sicht oder aus Büchern, die auch von anderen Autisten geschrieben wurden. Oder sie schreibt auch gerne mal, die auf dem Spektrum sind. Also es gibt nicht den Autismus. Autismus kann ganz, ganz viele unterschiedliche Ausprägungen haben, je nachdem, wie stark. Ich bin jetzt mal nochmal überlegen, wie das war. Also sie spricht von Überwucherung an einem Teil des Hirns, dass es einfach überwachsen ist. Und dass deswegen einige Denkbahnen gar nicht ausgebildet werden oder Bereiche im Hirn miteinander nicht richtig vernetzt sind. Deswegen sagt sie, fehlt bei ihr sehr, sehr viel in der empathischen Richtung. Das kann aber, wie gesagt, von bis gehen. Es gibt Kinder, die sprechen gar nicht oder Autisten, die einfach kein Sprachvermögen haben, weil sie es einfach nicht können. Die sind also nicht unintelligent, die können dann schreiben, wenn sie Buchstaben gelernt haben. Und die sind ganz normal intelligent. Also der fehlt aber wirklich die Fähigkeit zu kommunizieren über Sprache, weil Sprache zu abstrakt ist. Sie schreibt ganz viel oder beschreibt ganz viel, dass die Eindrücke von außen einfach nicht verarbeitet werden können. Und dass der Körper dann irgendwann zumacht. Und gerade Richtung Geräusche, laute Musik, Lichtblitze, gerade so Stroboskoplicht, dass das einfach dazu führt, dass das Hirn abschaltet. Und da sieht man erstmal wieder, unser Hirn ist ja sehr selektiv. Es lernt ja dann recht schnell, Sachen zu filtern und ins Ultrakurzzeichengedächtnis zu schieben oder Sachen auch wirklich auszublenden. Und bei einigen Autisten fehlt diese Fähigkeit absolut. Und bei Temple Grandin ist das zum Teil auch so. Und die hat sich selber dann in einem Selbstversuch hat sie irgendwie herausgefunden, dass sie zwar nicht körperliche, menschliche Nähe möchte, also da kann sie nicht mit umgehen, aber das Gefühl von Begrenzung ist ganz wichtig für sie. Sie hat bei ihrer Tante auf einer Farm gesehen, dass Kühe, bevor sie geimpft wurden, in so ein Gatter gesperrt wurden, das sehr begrenzend war und dass die Kühe da ganz gerne reingegangen sind, weil sie diese Begrenzung als angenehm empfanden und sie dadurch viel ruhiger wurden. Und sie hat sich also selbst so eine Maschine gebaut, auch so, dass sie den Kopf nicht rausziehen kann, so dass sie also da eigentlich nicht sich so ad hoc befreien kann. Und sie merkt, wenn sie da reingeht und sich drücken lässt, also so eine Drückmaschine, dann wird sie ruhiger. Dann kann sie also mit den Anforderungen des Tages viel besser umgehen und kommt viel besser auch zwischenmenschlich klar. Sie sagt selber, sie hat so ein bisschen Empathie gelernt, indem sie einfach das wie so ein Computerprogramm sich abgespeichert hat. Wenn dann. Wenn jemand so aussieht, dann. Aber das war einfach alles ein Lernprozess. In ihrem Kopf läuft ja alles in Bildern. Sie speichert sich also Videos ab. Die kann sie sich im Kopf auch vor und zurück abspulen. Kann sich dadurch Sachen aber auch 3D-mäßig vorstellen. Viel besser als jede simulierte 3D-Geschichte. Deswegen, sie ist ja im Bereich Fleischverarbeitung. Also sie hat die größten fleischverarbeitenden Unternehmen entworfen in den USA. Und auch aus dem Denken heraus, diesen Aufenthalt für die Tiere in der im Schlachthaus so in Anführungsstrichen human wie möglich zu gestalten. Das heißt, Tiere sollen, wenn sie geschlachtet werden, nicht auch noch leiden. Das soll schnell gehen und möglichst schmerzlos für sie für die Tiere sein und dass da nicht zusätzlicher Stress entsteht. Das muss man dazu sagen. Also wenn jemand Probleme damit hat, über Schlachthäuser zu reden und zu lesen, das würde ich dann nicht lesen. Also sie beschreibt es nicht wirklich blutig, aber sie beschreibt halt schon, wie es vorher auch teilweise war, dass dann die Kühe einfach mal an einem Bein hochgezogen wurden und dann getötet wurden. Und dass das natürlich ein großer Stressfaktor ist, da kann man sich ja vorstellen, wie das ist. Und das gefiel mir alles sehr gut. Was ich ein bisschen skurril fand, war, sie schreibt halt in epischer Breite über Psychopharmaka, dass sie gesagt hat, welche Medikamente haben ihr geholfen und welche Medikamente sind dafür und Dosierung. Ich kann verstehen, warum sie es getan hat. Ich fand den Teil geht so. Und das war nicht so. Das fand ich, ging so. Ich glaube schon, dass es zum Beispiel für Eltern, die jetzt mit der Diagnose ihr Kind ist autistisch, dass die damit klarkommen müssen, dass das vielleicht eine Hilfe sein kann. Für mich als Außenstehende war es vielleicht ein bisschen viel, weil sie wirklich ein ganzes Kapitel darüber hat, welche Wirkungen haben welche Arten von Psychopharmaka oder Beta-Blockern. Und ja, aber nichtsdestotrotz fand ich das Buch sehr, sehr gut. Wenn ihr Englisch lesen könnt, würde ich sagen, auf jeden Fall auf eure Nachleseliste setzen. Ich glaube, es gibt es nicht auf Deutsch. Ich guck mal kurz. So, ich habe Temple Grandin gefunden. Ja, das Buch. Ich sehe wie die Welt wie ein frohes Tier. Eine Autistin entdeckt die Sprache der Tiere. Das kann sein, dass es das ist. Es gibt es aber nur als Kindle Edition bei Amazon. Falls ihr ein Kindle habt, könnt ihr mal gucken. Ich guck gerade, ob irgendwie eine Info gibt, ob das das Englische ist. Wie gesagt, ich sehe die Welt wie ein frohes Tier. Eine Autistin entdeckt die Sprache der Tiere. Ah, kann sein, dass es das nicht ist. Egal. Okay. Das war's dann für heute. Knapp eine Dreiviertelstunde. Bisschen kürzer als sonst, aber wie gesagt, ich habe auch nicht so viel zum Thema Stricken zu erzählen gehabt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und entschuldigt bitte, dass ich das irgendwie heute nicht so mega viel editieren werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über euer Feedback in einer Podcasting auf Deutschgruppe bei Reverie. Da habe ich einen Thread, der heißt Zwillingsnadel. Ich bin bei Reverie als Teenie zu erreichen und wünsche euch jetzt eine ganz tolle Zeit mit viel Stricken, viel Nähen und was ihr sonst noch gönnen mögt. Tschüss!